Deutschlandfunk, Information und Musik.
Der Autor ist tot. Roland Barthes hat dieses radikale Postulat vor über 50 Jahren schon aufgestellt. Für die Strukturalisten existiert der Text, Klammer auf, man kann es auch auf Kunstwerke allgemein übertragen, also für sie existiert er nicht, bis er entsteht, und zwar im Kopf desjenigen, der ihn liest, durch den Akt des Lesens. Und genauso wie die Wahrnehmung der Welt nicht objektiv ist, ist auch der Text kein objektiver Zustand, sondern nur das subjektiv geschaffene Produkt im Kopf des Rezipienten. Na, also in dieser Radikalität hat sich dieses Konzept so nie durchgesetzt. Aber wir wollen trotzdem mal diesen Gedanken fortspinnen. Wenn Autor und Text nichts mehr miteinander zu tun haben, kann man dann den Autoren für seinen oder ihren Text verantwortlich machen? Und jetzt nochmal einmal mehr um die Ecke gedacht und umgedreht, kann man den Text verantwortlich machen für dessen Autor? Klingt jetzt nach einer sehr abstrakten Frage, aber sie ist aktuell. Wenn es nämlich darum geht, lassen sich Künstlerinnen und Künstler von ihrem Werk abtrennen. Und man muss bei dieser Frage gar nicht mal über Peter Handke reden, denn es gibt genug Beispiele dafür, dass ja, sozusagen das Werk darunter leidet, was der Erschaffer oder die Erschafferin außerhalb des Werkes getan hat. Ist das legitim? Darüber will ich sprechen mit der Philosophin Bettina Stangnet, die übrigens unter anderem gearbeitet hat zum Antisemitismus bei Immanuel Kant. Frau Stangnet, ich grüße Sie. Hallo.
Ja, guten Morgen.
Also bleiben wir jetzt mal im Roland Barthes'schen Duktus. Ist der Autor Peter Handke quasi tot und kann seine Texte mit seinen Aussetzern zum Jugoslawienkrieg deswegen gar nicht mehr belasten?
Ja, zunächst mal lebt er noch und er muss auch all das lesen, was man ihm unterstellt und was so über ihn gesagt wird. Und bei aller Freude an der Kunst ist ein lebender Mensch doch auch zu respektieren.
Hm. Gelten für Handke aber jetzt in seinen Aussagen, die er zu Serbien getätigt hat, gelten für ihn andere Maßstäbe, weil er seine Aussagen eben nicht politisch getätigt hat, sozusagen als Privatmensch, sondern poetisierend mit den ästhetischen Mitteln der Literatur?
Also zunächst mal müssen wir auch da historisch fair sein. Als Peter Handke sich 1996 geäußert hat zu dem Jugoslawienkrieg, da hat er ja durchaus Dinge angesprochen, die heute viele auch so vertreten, die damals aber kaum jemand gesagt hat, nämlich, dass das vielleicht falsch ist. Und er war eine der wenigen Stimmen, die wirklich diesen Krieg nicht positiv gesehen haben oder nicht als notwendig gesehen haben, sondern auch eine andere Möglichkeit in Aussicht stellen wollte. Und er wollte einfach, dass man eben sich doch auch klar macht, was das da bedeutet. Das war völlig legitim, das war notwendig, weil sowohl die Diskussion in der Öffentlichkeit als auch die Berichterstattung tatsächlich einseitig waren. Darüber gibt es heute kaum noch einen Zweifel. Und er hat da einfach eine andere Perspektive angemahnt. Das war völlig in Ordnung, dass man, wenn man dann eine Menge Gegenwind bekommt und dann so eine Hassfigur stilisiert wird, sich dann auch mit der Zeit radikalisiert, hat er selber zugegeben. Nur er hatte auch kaum noch eine Chance, gehört zu werden, weil eben Handke, der Serbienfreund, einfach zu mächtig wurde als Figur.
Hm. Der dann also selbst schon eine fiktionale Figur ist, wenn man so will?
Natürlich, also jedes Mal dann, wenn man sich jemanden zur Hassfigur hochstilisiert oder auch zum Idol, also nehmen wir Greta Thunberg als Beispiel, macht man ja etwas aus jemandem, was der gar nicht menschlich ist. Ne? Man wird so zu einem Idol. Die Frage, ob man tatsächlich das jetzt trennen kann von dem Kunstwerk oder ob man eben besonders über das Leben eines Menschen reden muss, das ist beides unaufrichtig. Also wenn ich jetzt sage, ich will jetzt also nur über den Menschen reden, beziehungsweise ich möchte jetzt unbedingt das Leben und das, was der Autor so macht, mit einbezogen haben, meint man das ja nicht. Man sagt, man möchte nur noch über den Menschen reden, weil nur noch das zählt, was jetzt man darüber sagen kann, und man möchte ihn eigentlich gar nicht mehr lesen. Das ist auch eine Trennung von Autor und Werk, die nicht in Ordnung ist, auch wenn sie unter einem anderen Etikett daherkommt.
Also plädieren Sie dafür, dass man Autor, Autorin und Werk immer im Zusammenhang sehen muss?
Das ist kein Plädoyer, das ist schlicht Realismus. Also wissen Sie, ich kann nicht auch in einem Restaurant sitzen und hingebungsvoll über das Essen auf meinem Tisch nachdenken und mich nicht fragen, wer es gekocht hat. Das ist unproblematisch, solange ich mir nicht einbilde, dass ich auch was zu essen kriege, wenn es keinen Koch gibt. Also das ist einfach, wie glauben die Leute denn oder wo glauben Menschen denn, dass Kunst herkommt? Also Autoren, das gilt auch für den ein oder anderen Sachbuchautor, sind meist deshalb Autoren, weil sie sozial und nicht unauffällig sind, sondern weil sie anders sind. Darum schreiben sie Bücher. Und sonst würde man ja nicht schreiben, wenn man nicht irgendwie ein Problem mit der Welt hätte, das andere Menschen offenbar nicht haben. Und das schätzen wir ja auch so, dass dort etwas Originelles da ist und was Außerordentliches. Und wie bitte soll das gehen? Ein außerordentliches Werk von einem völlig unauffälligen Menschen, der keine Ecken und Kanten hat. Also da würde ich doch ein bisschen andere Fairness haben wollen. Und so recht, so richtig das ist, Umberto Eco hat das ja auch gemacht, mit dem offenen Kunstwerk zu betonen, wie groß die Verantwortung des Lesers ist für das Zustandekommen eines Kunstwerks. Diese ganzen Gedanken kann man sich nicht machen, ohne dass es einen Künstler gibt, der einem diesen Stoff geliefert hat. Sie können auch angesichts eines Steines natürlich tiefsinnige Gedanken bekommen, wenn Sie ein tiefsinniger Mensch sind. Die allermeisten von uns sind es eher nicht so in ihrem Alltag und brauchen deshalb eine Steilvorlage fürs Denken.
Ist es vielleicht einfach falsch, moralische Maßstäbe, die, ohne jetzt in Relativismus zu verfallen, aber doch zumindest wandelbar sind im Laufe der Zeiten, solche Maßstäbe immer an Künstlerinnen und Künstler zu stellen, dass sie sozusagen mit einer zu 100% weißen Weste daherkommen müssten?
Ja, der Spiegel hat mal gehöhnt, also man hält Autoren für die hohe Priester der Menschheit. Das ist natürlich, pardon, einfach realitätsferner Quatsch. Natürlich sind Künstler auch Menschen. Es gibt aber selbstverständlich auch inkriminierte Kunst. Also Kunstwerke, die als Kunstwerke hochproblematisch sind, denken Sie an Leni Riefenstahl, denken Sie aber auch an Menschen, die Morden als Kunstwerk betrachten, das hat es auch gegeben, ne? So George Manson oder sowas. Also die Auffassung von Jean-Paul Sartre, der mal gesagt hat, es gibt keine inhumanen Kunstwerke, die stimmt leider nicht. Es gibt selbstverständlich Kunstwerke, die wir als Kunstwerke schon ablehnen. Was das Leben des Autors angeht, das ist eine sowohl politische als auch Geschmacksfrage.
Also, aber man hätte natürlich trotz alledem gerne Maßstäbe. Also jetzt das Beispiel Manson, was Sie genannt haben, das als inkriminierte Kunst zu bezeichnen, da wird sich kaum jemand gegen verwehren. Vielleicht ist es bei anderen Kunstwerken, ein anderes Beispiel war Leni Riefenstahl, ja schon wieder gar nicht so eindeutig. Wo ist dann die Grenze zu Inkriminierung und zu ist legitim?
Also die Grenze ist vielleicht dort, gehen wir mal zu Peter Handke. Peter Handke hat, wie ja in der Zwischenzeit nun alle wissen, Milosevic im Gefängnis besucht und auch auf seiner Totenfeier eine Rede gehalten. Er hat aber nicht neben ihm gestanden, als er ein mächtiger Mann war, der auch Mordbefehle gegeben hat. Ich glaube, das ist der wesentliche Unterschied. Also natürlich als Autor interessiert man sich, auch als Wissenschaftler interessiert man sich für Dinge, die andere Menschen nicht so gerne auf ihrem Frühstückstisch liegen haben. Mörder. Beispielsweise. Und dann muss man sich dem nähern oder man hat zumindest diesen Drang, sich dem zu nähern und mehr darüber herauszufinden. Das kommt vielen sicher seltsam vor. Auch so manche Sympathie kommt da vielleicht vielen seltsam vor. Und ich weiß auch nicht, ob es mir jetzt so sympathisch ist. Aber das gehört eben dazu für jemanden, der ja auch seine Kreativität irgendwo herholen muss. Aber er holt sie ja nicht aus dem Verbrechen, in diesem Fall jetzt. Er hat sie nicht da rausgeholt, sondern hat sich an den Menschen orientiert. Das kann man geschmäcklerisch nicht mögen, das kann einem persönlich zuwider sein, aber das ist kein Argument. Das ist noch nicht mal sittenwidrig.
Interessant finde ich es, wenn Künstlerinnen oder Künstler sozusagen nicht vom Publikum als Einheit gesehen werden mit ihrem Kunstwerk, sondern wenn sie bewusst von sich aus die Grenzen verwischen. Es gibt ja einige Beispiele, wo Autorinnen und Autoren nach außen ein Selbstbild gepflegt haben, sozusagen selbst die Fiktionalisierung ihrer eigenen Person gepflegt haben, um sozusagen dem eigenen Werk mehr zu entsprechen. Hemingway, auch ein umstrittener Nobelpreisträger. Gelten für die dann andere Maßstäbe?
Es ist so, dass man als Autor eine Person der Öffentlichkeit wird, ob man das will oder nicht. Und man hat manchmal den Wunsch, den kann ich sehr gut nachvollziehen, ich habe den auch manchmal, als Privatmensch noch respektiert zu werden. Und man muss dann irgendwann eine Grenze ziehen, wie dicht man Menschen an sich heranlässt. Natürlich hat Öffentlichkeit, wenn Menschen meine Bücher kaufen, wenn sie die Zeit und das Geld investieren, mich zu lesen, dann haben die ein gewisses Recht auch zu wissen, wen sie da lesen. Das ist völlig richtig, aber sie haben nicht jedes Recht, alles über mich zu wissen. Und das macht, glaube ich, jeder Autor ein bisschen anders, welche Taktik er da verwendet, dass er sich ein Stück auf Distanz setzt. Wir sind alle in der Öffentlichkeit andere Menschen, als wir es privat sind. Das gilt für jeden. Wir benehmen uns dem Bäcker gegenüber anders als unserem Lieblingsmenschen gegenüber, hoffe ich jedenfalls. Und daraus jetzt einen Vorwurf zu machen, des sich Verschleierns, das wird man nicht hinbekommen.
Ich habe noch ein aktuelles Beispiel, ist jetzt kein Schriftsteller, sondern ein Schauspieler, Kevin Spacey, der hat jetzt, nachdem seine Karriere mehr oder weniger beendet ist, nachdem frühere Missbrauchsfälle bekannt geworden sind, in einem sehr bizarren Video eine Ansprache gehalten an Zuschauer, an seine Fans, in der er eben bewusst offen lässt. Ist er jetzt Kevin Spacey oder redet er als die von ihm ja geschaffene Figur Frank Underwood? Kann ich bei so einer bewussten Grenzverwischung zwischen eben der realen Figur und der fiktiven Figur trotzdem noch problemlos House of Cards gucken und Spaß daran haben?
House of Cards ist ein ganz anderes Problem. Also wir haben es ja im Unterschied zu einem Roman von Peter Handke bei House of Cards mit einer Gemeinschaftsproduktion zu tun. Das ist das Gut vieler, vieler Menschen, vieler, vieler Urheber. Und die haben alle ein Recht darauf, dass man sie nicht einfach mit wegretuschiert, nur weil einem jetzt jemand zuwider ist, der sich extrem übergriffig offensichtlich verhalten hat. Und da muss man ganz klar sagen, wir haben natürlich auch im deutschen Recht ja kein geistiges Eigentumsrecht an einer Straftat. Also ein Mörder darf jetzt kein Urheberrecht auf seine Art zu töten geltend machen und daraus auch noch Geld verdienen. Das ist bei uns verboten. Wir haben so ein Opferanspruchssicherungsgesetz, das solche Dinge verbietet. Aber im Falle jetzt von Gemeinschaftsproduktionen muss man schon genauer hinschauen, dass man nun nicht das Kind mit dem Kinderschänder auskippt.